Josef von Arimathea, der hat sich ein neues Grab gekauft, zwar in Stein gehauen, und eine teure Angelegenheit, so ein Grab zu kaufen, und vor allen Dingen, wenn noch nie jemand drin gelegen hatte. Und dann stellt er ja dieses Grab Jesus zur Verfügung. Das heißt, Jesus wurde in diesem Grab von Josef von Arimathea bestattet. Und Josef ist am Freitagabend noch nicht zu Hause und er macht die Tür auf und seine Frau kommt heraus und überhäuft ihn mit Vorwürfen. Wie kannst du dieses teuer bezahlte Grab für diesen Gekreuzigten zur Verfügung stellen? Bist du denn wahnsinnig? Weißt du, dass wir ein halbes Jahr dafür gearbeitet haben? Warum tust du denn sowas? Denk doch mal das nächste Mal besser nach. Und Josef hört sich die Vorwürfe geduldig an. Und als sie sich wieder einigermaßen beruhigt hat, sagt er ganz ruhig zu ihr: Schatz, reg dich nicht auf, er hat's nur für ein Wochenende gebucht. Wir gehen heute entlang des Johannesevangeliums und schauen uns ein paar Episoden der Auferstehung von Jesus an. Ihr seht hier ein Bild von der Lindenwiese, von unten fotografiert, wo ich herkomme. Wir feiern Ostersonntag immer so, mit Sonnenaufgang beginnen wir mit einem großen Osterfeuer auf der Lindenwiese. Und das ist immer wieder was Bewegendes. Ich war heute Morgen auch schon dort, also wenn ich müde werde, verzeiht mir das. Ich bin seit 5 Uhr unterwegs. Und war am Osterfeuer mit dabei, dann frühstücken wir dort und dann freuen wir uns über die Auferstehung Jesu. Und es ist ein besonderes Bild hier. Ihr seht hier der Himmel, der auf der einen Seite schon blau ist und auf der anderen Seite noch im gewissen Sinn duster. Und das ist für mich ein Bild geworden für Ostern. Da ist noch was Dusteres, aber das Helle, das Licht schiebt das Ganze Schritt für Schritt auf die Seite. Und ganz oben auf dem Hügel seht ihr das Kreuz stehen. Dass da ein Kreuz steht, ist ein Wunder. Das haben wir vor ein paar Jahren aufstellen dürfen. Es wäre normalerweise nie gegangen. Aber im Rahmen der Landesgartenschau ist dann mal kurzfristig alles möglich. Und wir konnten das Grundstück da oben kaufen. Ist eine Geschichte für sich. Aber das ist für mich so ein Symbol. Das Dunkle wird vom Hellen weggeschoben und die Kraft geht sozusagen beginnend einmal vom Kreuz aus. Wir tauchen ein in die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Ich lese ein paar Verse, die als Grundlage dienen, aber wir gehen durch die ganzen Kapitel 20, 21, ohne dass ich sie dann lese. Es war noch dunkel, das ist der Ostermorgen, es war noch dunkel. So war es auch heute Morgen noch dunkel, als wir zur Lindenwiese gefahren sind. Dunkel, als Maria Magdalena am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab kam. Es war der Sonntagmorgen. Zu ihrem Erstaunen sah sie, dass der gewaltige Stein vor dem Eingang zur Seite gewälzt war. Auf der Stelle rannte sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und erzählte ihnen atemlos: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Das war die erschütternde Botschaft. Das Grab ist leer und sie haben den Herrn geklaut, den Leichnam geklaut, irgendwo hingelegt. Weg ist er. Petrus und die anderen Jünger liefen unverzüglich zum Grab. Sie haben sozusagen die Beine unter die Arme genommen. Zuerst liefen sie nebeneinander, aber dann war der andere Jünger doch schneller und erreichte das Grab zuerst. Er hielt inne, blickte hinein, sah die Leinentücher, betrat das Grab aber nicht. Er ist also ans Grab gerannt und sie haben die Leinentücher gesehen. Und er hat sich nicht getraut, ins Grab hineinzugehen. Endlich traf auch Simon Petrus ein und ging sofort in die Grabkammer hinein. Auch er bemerkte die Leinentücher und das kleine Tuch, das zum Bedecken des Kopfes verwendet worden war. Das allerdings lag nicht bei den Leinentüchern, sondern sorgfältig gefaltet neben diesen. Das hat eine besondere Bedeutung. Wenn ich in einem Restaurant bin und ich gehe aufs WC, dann falte ich meine Serviette und lege sie hin, gefaltet. Und dann weiß der Kellner, der kommt wieder. Wenn ich nach Hause gehe, nehme ich die Serviette normalerweise, verknülle sie und lege sie hin und dann gehe ich. Das ist so ein kleines Detail, das sagt, der kommt wieder. Der hat es schön gefaltet, hingelegt. Nur ein kleines Detail. Dann erst kam der andere Jünger, der ursprünglich zuerst am Grab gewesen war, in das Grab hinein, blickte sich um und wusste im selben Augenblick, dass die Frauen recht gehabt hatten. Wie diese waren beide jetzt überzeugt, dass irgendjemand den Leichnam Jesu gestohlen haben musste. Keiner von beiden erwartete etwas anderes. Das war für sie wie sonnenklar. Denn die Schriftstellen, die ihnen verraten hätten, dass er von den Toten auferstehen würde, fielen ihnen in diesem Moment wirklich nicht ein. Haben sie nicht dran gedacht. So kehrten beide traurig und ratlos nach Hause zurück. Maria Magdalena war unterdessen wieder zum Grab gekommen und stand nun vor dessen Eingang und sie weinte. Sie war einfach nur traurig. Während ihr die Tränen über die Wangen liefen, beugte sie sich vor, um in das Grab hineinzuschauen. Dort sah sie plötzlich zwei Engel sitzen, die ganz in Weiß gekleidet waren. Der eine saß dort, wo das Haupt Jesu gelegen hatte, und der andere zu dessen Füßen. Frau, warum weinst du? Erkundigten sie sich. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie hat ihn einfach weggenommen, schluchzte sie. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Kaum hatte sie das gesagt, blickte sie sich um und sah Jesus dort stehen. Doch sie erkannte ihn nicht. Wenn wir ins Johannesevangelium eintauchen und die Auferstehungsgeschichte lesen, dann spannt Johannes ein Riesenbogen, so wie er es auch am Anfang macht. Johannes erzählt ja keine typische Weihnachtsgeschichte. Auch Markus erzählt keine Weihnachtsgeschichte. Johannes beginnt ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dort greift Johannes ganz auf die Schöpfungsgeschichte zurück, auf den Anfang, das Buch Genesis, auf die Genesis, auf den Anfang. Und so beginnt dann auch die Ostergeschichte am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche kam Maria zum Grab. Und wir erinnern uns an die Schöpfungsgeschichte. Und es war Abend geworden am ersten Tag der Woche. Und am ersten Tag der Woche waren die Jünger beisammen gewesen. Und sie hatten Angst. Und sie hatten die Türen abgeschlossen, weil sie Angst hatten vor den führenden Juden. Wir lesen ja, es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Das ist Schöpfungsgeschichte. Und Johannes knüpft dort an. Am Freitag, Jesus ja verurteilt, gekreuzigt wurde, am Freitag führt Pontius Pilatus Jesus vor die Menschenmenge. Und dann sagt er etwas Entscheidendes. Wenn man das so liest, überliest man das einfach. Er sagt, siehe der Mensch. Das hat eine tiefere Bedeutung, auch wenn es vielleicht Pilatus nicht gewusst hat. Viele Worte im Johannesevangelium, das hat Johannes so geschrieben, die überliest man so, aber die haben eine tiefere Bedeutung. Johannes will, dass wir achtsam lesen. Die haben oft eine tiefere Bedeutung. Und Johannes will uns sagen, Jesus, der Gemarterte, der scheinbare große Verlierer, der Ohnmächtige, der ist der einzig wahre Mensch. Siehe, der Mensch. Das ist der Mensch, schlechthin. So soll Mensch sein, sein. Siehe, der Mensch. Also wenn wir wissen wollen, wie ein Mensch wirklich ist, dann schauen wir auf Jesus. Und Pilatus hat das gesagt. Siehe, der Mensch. Am sechsten Tag schuf er, auch am Freitag, also jetzt, wenn wir die Wochentage so nehmen, am sechsten Tag schuf ja Gott den Menschen. Nach seinem Bild schuf er ihn. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Und von Jesus sagt man ja auch, er ist der zweite Adam, der Mensch schlechthin. Und dem Menschen schlechthin, im Buch Genesis, wird die Fürsorge für die Erde übertragen. Er soll die Erde bebauen, beherrschen, bewahren und sich vermehren. Das bedeutet gesegnet sein. Und genau am sechsten Tag sagt Pilatus, siehe, der Mensch. Der Mensch ist mit einer ganz großen Würde geschaffen. Nämlich im Sinne Gottes, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist seine große Würde. Und die verkörpert Jesus. Am sechsten Tag verkündigt Jesus, siehe, es ist vollbracht am Kreuz. Oder siehe, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Ich habe mein Werk vollendet. Am sechsten Tag vollendet Gott die Schöpfung. Und das Prädikat ist, und siehe, es war sehr gut. Die griechische Übersetzung übersetzt mit sehr, kalos, nicht agathos, kalos. Und siehe, es ist sehr schön. Und schön ist ein Zacken mehr als gut. Unter gut verstehen wir mehr praktisch. Schön meint vollendet. In der Form, im Zweck, in allem vollendet. Und siehe, es war sehr schön. Das ist eine komische Rechnung für einen Lehrer. In jedem Schöpfungstag heißt es, und siehe, es war gut. Sechsmal gut gibt sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz so macht, wenn ihr sechsmal ein gut gebt und am Ende sagt, das Zeugnis ist sehr gut. Die wahrscheinlich sagen, nein, es ist gut. Also Gott hat da eine andere Rechnung, und das hat auch eine tiefere Bedeutung. Das Gut miteinander wird zum sehr Gut. Vollendet die Schöpfung, Jesus vollendet etwas. Und die Begrifflichkeit für vollendet, die dort steht, kommt aus dem Rechnungswesen und meint, etwas ist bezahlt. Das ist bezahlt. Ihr kennt das vielleicht. Die Rechnung ist bezahlt, Stempel drauf, bezahlt, Ende, fertig. Wenn ich etwas bestelle für meine Frau und ich bezahle es, dann haut er den Stempel drauf, ist bezahlt. Und dann kommt meine Frau und dann kann sie das Geschenk, was auch immer, abholen und sie muss es nicht mehr bezahlen. Denn ich habe es bezahlt. Ich habe das Werk vollendet. Ich habe es nicht nur bestellt, sondern ich habe es sogar bezahlt. Ein unglaublich starker Begriff. Und das sagt Jesus am Kreuz. Es ist vollendet, es ist vollbracht. Ich habe bezahlt. Also er sagt nicht, ich bin dem Schicksal erlegen, ich armer Kerl, habe keine andere Wahl gehabt, sondern er geht den Weg bewusst und er bezahlt und es ist vollendet. Und dann kommt der siebte Tag in der Schöpfung. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte nun voll all seiner Arbeit. Nun ist die alte Woche sozusagen vorbei. Und wie begrüßt Jesus am ersten Tag der Woche? Friede sei mit euch. Und am siebten Tag hat er geruht im Grab. Verrückt. Gott vollendet sein Werk und ruht am siebten Tag. Jesus vollendet sein Werk am sechsten Tag und ruht. unter der Erde. Das Glaubensbekenntnis sagt, er wäre hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und zu verkündigen, das ist eine Ahnung. Und dann am ersten Tag der Woche sagt er, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann, was macht er dann? Dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und was macht Gott? Er haucht dem Menschen in der Schöpfung den Heiligen Geist ein. Das sind extreme Parallelen. Ich habe das nur in aller Kürze aufgezeigt, dass wir eine Ahnung bekommen. Und das ist das Ziel dessen, wieso ich das so weit einspanne, dass wir eine Ahnung bekommen. Da geht es um viel, 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 viel und nochmals viel, viel mehr. Also meine persönliche Errettung, ich und Jesus, und dann werden wir zwei miteinander glücklich und das war's dann. Da geschieht etwas Gewaltiges, etwas Bahnbrechendes. Nämlich so, wie der Vater das Schöpfungswerk vollendet hatte, so vollendet der Sohn das Erlösungswerk. Das ist ja das Drama. Schöpfung, gut, sehr gut, der Mensch mit ganz viel Würde ausgestattet, mit ganz viel Freiheit und er versaubeutelt das Ganze. Aus der guten Schöpfung wird's Chaos, Unordnung, Ordnung, Unordnung und jetzt kommt die Neuordnung. Und Jesus, indem er, Gesundheit, indem er das Erlösungswerk vollendet, ermöglicht er die Neuordnung. Das ist der ganz große Bogen der Auferstehung. Da geht es um granatenmäßig, blödes Wort. Da geht es um endlos viel. Und wenn wir das nicht sehen, bleiben wir so in der privaten Enge des Glaubens stecken. Und das geschieht oft. Wir bleiben in der privaten Enge stecken. Und wenn dann privat irgendetwas nicht so läuft, dann sind wir todunglücklich. Da geht es um viel, viel mehr. Ich habe es versucht, euch in diesem Bild, in dieser Grafik zu zeigen. Bei Johannes, das kann man sagen, läuft ein ganz großer Film ab. Da ist ganz großes Kino bei Johannes. Das ist kein Spielfilm, den man zu Hause im Hinterzimmer anschaut. Das ist wirklich großes Kino. Und diese Vision darf uns leiten und sagen, wow, da ist wirklich was Gewaltiges, das wir ja nur erahnen können, geschehen. Ich kann es ja nur nachstottern. Ich trage ein Kreuz, ein dunkles Kreuz. Das Leid, das Schwere, bis zum Karfreitag. Am Karfreitag oder Ostern, wäre heute, bis zum Karfreitag, bis zu Ostern trage ich dieses Kreuz. Und ab Ostern trage ich normalerweise ein anderes Kreuz, ein helles Kreuz. Ein Jaspiskreuz. So, jetzt werde ich es auch noch hinkriegen, sonst muss der Nathanael da irgendwie eingreifen. Also, ich habe es hingekriegt. Also, da ist viel Dunkles. Und dieses Dunkle wurde ans Kreuz getragen von Jesus, damit etwas ganz Neues werden kann. Und das ist dieses edle Jaspiskreuz, damit etwas Neues wachsen und stehen kann. Das ist die Symbolik. Ich habe an Karfreitag gepredigt, wie du, Nathanael, und habe dann beide Kreuze getragen, weil Karfreitag gehören beide noch zusammen. Bis zur Fastenwoche, nächste Woche, nächstes Jahr werde ich das helle Kreuz tragen und dann wieder das dunkle. Und je nach Tagesform manchmal auch beide Kreuze. So, irgendwie ist alles verwickelt hier hinten. So, ich ziehe das mal raus. Da dass ich es drunter lasse, weil irgendwo schwingt manches Dunkle auch bei mir noch mit. Aber ich mache heute nur das weiße Kreuz. Ach, da ist noch ein Kabel. Jetzt checke ich das. Also, das weiße Kreuz, Ostern, Auferstehung, das Erlösungswerk ist vollbracht. Ich habe es versucht, in dieser Grafik darzustellen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir machen daraus, dass wir sagen, deshalb gibt es ein Leben nach dem Tod. Wenn wir die Evangelien lesen, aufmerksam lesen, geben sie das kaum her. Das ist nicht das Thema in den Evangelien. Jesus ist von den Toten auferstanden, deshalb gibt es Leben nach dem Tod für mich, sondern Jesus ist von den Toten auferstanden, deshalb ist er der König der Welt. Sein Erlösungswerk ist bestätigt. Die Chance, endlich Menschen zu werden, ist bestätigt. Die Chance, dass etwas ganz Neues beginnt in dem Sinn der Wiederherstellung und Neuwerdung nach dem Fall, das will die Auferstehung zum Ausdruck bringen. Er ist der König der Welt. Und er hat seine Herrschaft angetreten und er wird sie vollenden, wenn er wiederkommt. Das ist das. Wir lesen die Evangelien kaum mehr so, wie sie eigentlich gedacht sind. Denn die Evangelien beginnen damit, dass ein König angesagt wird. Die Weisen gehen und huldigen einem König. In Bethlehem findet der Kindermord statt, weil der König, der damalige Angst hat, da ist ein König geboren. Es geht immer um einen König. Als Jesus einzieht, an Palmsonntag, also vor einer Woche, zieht er als König ein, wird als König gefeiert. Er wird gekreuzigt und über dem Kreuz steht: Das ist der König der Juden und somit der König der ganzen Welt. Es geht um einen König. Und wie man König wird, zeigt Jesus, indem er den Weg des Kreuzes, der Hingabe geht. Und dann wird er von Gott bestätigt als König. So wird man König. Nicht wie die Könige dieser Welt durch Kreuzzüge und Kämpfe und Eroberungskriege, sondern durch Hingabe. Das ist auf Lammesart kämpfen und den Löwensieg erringen. Er kämpft auf Lammesart und erringt den Löwensieg. Wir kämpfen gerne auf Löwenart und erringen den Lammessieg, indem wir verlieren. Jesus ist es umgekehrt. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Ich glaube, wir können nur erahnen, welche Steine bei der Auferstehung ins Rollen gebracht worden sind. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Und das ist auch in dieser unsicheren Zeit etwas ganz Wichtiges. Das Böse hat nicht das letzte Wort, und wenn es noch so böse daherkommt. Jesus kommt wieder, denn er ist der König. Und er ist ein guter König. Und das sagt uns Ostern ganz weit ausgespannt. Und das macht Hoffnung in diesem ganzen, fast hätte ich gesagt, darf man hier vielleicht nicht sagen, in diesem ganzen den wir erleben müssen im Moment. Er ist der König, es macht mir Hoffnung, sonst würde ich vielleicht verzweifeln. Ich das ganze Elend sehe. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach hergehen und diese Kriege Gott zuschieben. Diese Kriege haben wir begonnen. Diesen Krieg in der Ukraine haben Menschen begonnen, nicht Gott. Und wahrscheinlich müssen ihn auch Menschen beenden und nicht Gott. Das ist unsere Verantwortung. Auch wie wir reagieren, wie wir beten, wie wir helfen, wie wir reden. Beendet man so Kriege, indem man jetzt einen als den Bösewicht beschimpft? Oder machen wir das, was Jesus macht? Jesus hat gesagt, die Opfer brauchen Befreiung und die Täter brauchen Befreiung. Wenn er uns von dem Bösen erlöst hat und erlösen will, dann wird er auch diesen russischen Machthaber von seiner Bösartigkeit erlösen wollen. Deshalb segnen wir ihn, das heißt, wir stellen ihn unter die Herrschaft Gottes. Wir schlagen uns auf die eine Seite und reißen die Gräben noch größer, statt zu sagen, wir beten auch für dieses russische Volk, für diese Soldaten. Und wir stellen sie unter die Herrschaft Gottes. Und wir beten um Versöhnung. Alles andere ist eine ganz üble Geschichte und vermehrt nur das Böse. Etwas ganz Neues ist angebrochen. Neue Möglichkeiten eröffnen sich. Wir reden anders, wir denken anders, wir handeln anders. Gottes neue Schöpfung ist angebrochen. Im Großen und im Kleinen, in meiner kleinen, popligen Welt, in meinem Dorf, in dem ich wohne, mit 50 Einwohnern. Daniel war schon dort. Er hat mein Haus fast nicht gefunden. Weil es so unübersichtlich ist. 12 Häuser. Dort, bei mir, im Verhältnis mit meinem Nachbarn, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinem Hund, ich habe keinen Hund, aber zu meinem Pferd, dort beginnt neue Schöpfung. Ich habe hier ein Osterei. Das Osterei ist ja Symbol von Ostern. Und die Symbolik dahinter ist ganz einfach. Dass in diesem Ei, hinter dieser Schale, unter dieser Schale, normalerweise neues Leben entsteht. Da wird ein Küken ausgebrütet. Man sagt ja manchmal, der brütet was aus. Da wird ein Küken ausgebrütet und niemand vermutet es. Das wäre der Gag heute Morgen. Aber wenn jetzt hier irgendwas durchklopfen würde und ich hätte nachher ein Küken auf der Hand, ist leider nur ein hartgekochtes Ei. Aber die Symbolik finde ich so, so schön. Diese neue Welt beginnt wie das neue Leben in diesem Ei. Niemand vermutet es. Niemand. Aber da entsteht etwas Neues. Und so ist es auch mit Gottes neuer Welt. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist wie, sagt nicht wie ein Küken, aber er sagt wie ein Senfkorn. So klein. Aber es wächst. Und irgendwann klopft es hier an. Und irgendwann kommt das Küken zur Welt. Super. Darfst du behalten. Paulus geht so weit später und er sagt, am Kreuz hat Jesus die Mächte und Gewalten im Triumphzug vorgeführt, bloßgestellt. Das Böse ist entmachtet. Und jetzt gilt es mit an uns, dass wir diese neue Welt leben, damit sie sich ausbreitet. Wir können. Und das ist die gute Nachricht vom Kreuz. Jesus hat die Schuld ans Kreuz getragen, nicht nur damit sie vergeben ist, dort bleiben wir stehen, sondern damit wir nach seinem Vorbild leben können. Die Vergangenheit ist erledigt und Petrus sagt, jetzt könnt ihr neu leben. Und er hat es ja erlebt, selber erlebt. Vergangenheit ist abgetan und bleibt bitte nicht dort stehen, denn die neue Welt hat begonnen und jetzt könnt ihr neu und ihr könnt anders leben. Ihr könnt jetzt. Ihr seid erlöster, als ihr glaubt. Ihr glaubt es nur nicht. Das ist das Problem. Aber wir sind's. Und die neue Welt, sagt Paulus in Römer 8, dem schönsten Kapitel, glaube ich, in der Bibel, liegt in Geburtswehen. Da ist etwas Neues wie in diesem Osterei. Wie war das gut? Also ist es mit Genuss. Da ist etwas Neues im Werden. Ganze Kulturen wurden über die Jahrhunderte geprägt. Es ist verrückt. Ich muss jetzt dann auf die Tube drücken hier. Es ist verrückt. In Essen ist dieses Jahr, sind die Passionsspiele modern aufgeführt worden von einem säkularen Bezahlsender, RTL. Die haben gesagt, der christliche Glaube hat unsere Kultur geprägt. Deshalb sind wir so eine fortschrittliche Kultur vom Prinzip her. Und das geht uns verloren. Wir müssen diese Passionsgeschichte wieder irgendwie unter die Menschen bringen. Und dann haben sie ein Musical geschrieben, lauter säkulare Lieder, die irgendwo passen. Einmal, da sehen wir uns wieder. Jan Gabalier, oder wie der heißt, der Österreicher, der das singt in kurzen Lederhosen. So Waden, wie ich Schenkel habe. Einmal, da sehen wir uns wieder, die Hoffnung auf die Auferstehung von seinem Bruder, der sich das Leben genommen hat. Es gibt viele Lieder, die sind unglaublich stark. Und die singen die im Hinblick auf die Passionsgeschichte und dann lesen sie die biblischen Geschichten dazu. Schauspieler, die mit Glaube nichts am Hut haben, weil sie sagen, dieser christliche Glaube ist natürlich Kulturglaube für die, aber diese Kultur, die müssen wir unbedingt am Leben erhalten. Und dann haben sie ein Lichtkreuz, ich weiß nicht mehr, glaube 20 Meter, 20 auf 12 Meter, durch ganz Essen getragen. Und da waren Schauspieler dabei und Gläubige, wie Samuel Koch, den ihr vielleicht kennt, der im Rollstuhl sitzt. Andere Gläubige, die haben ihre Geschichte erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ganz verrückt. Aber da muss die säkulare Welt sagen, Leute, wir müssen endlich wieder entdecken, was wir am christlichen Glauben haben. Unser neuer Wirtschaftsminister Habeck, Robert Habeck, sagt, ich bin ein säkularer Christ. Also Glaubensunterbau brauche ich nicht, aber die Werte sind so wertvoll und gut, die lebe ich. Die sind ganz, ganz wertvoll. Verrückt. Und wir Christen sitzen da und haben irgendwie verpennt, um das Volk zu bringen, wie genial die christliche Botschaft ist. Irgendwie erzählen wir sie immer noch wie vor 2000 Jahren, statt so wie die um das Volk zu gehen. Jesus wurde verhaftet, von Polizisten abgeführt mit modernen Handschellen. Ganz verrückt. Man kann vieles hinterfragen. Aber der Kerngedanke ist, die Botschaft ist so wichtig. Die Botschaft des Friedens. Ein anderer Weg, wie Friede eingeschlagen wird und. Das Ganze, jetzt komme ich zum zweiten Teil, das war der große Wurf. Der zweite Teil ist, dass jeder von uns eingeladen ist, Ostern persönlich zu erleben. Die Bibel schreibt eine ganz große Story, ein Drama in 6 Akten, eine ganz große Story. Und dann gibt es immer wieder Momente, da wird sie so persönlich und dann sagt sie, Nathanael, ich meine dich, genau dich. Stefan, du bist gefragt. Jetzt bist du dran. Sie holt von der Weite ins ganz Persönliche. Und das ist zum Beispiel Maria Magdalena. Sie ist die Erste, die am Grab ankommt. Johannes erzählt die Story in der Weite und dann pickt er sich Leute raus und dann wird es ganz persönlich. Und das betrifft uns auch heute ganz persönlich. Die Erste, die verzweifelt weint, die weint, die ist verzweifelt, die ist am Ende. Sie hat ihn geliebt, diesen Jesus. Der Leichnam fehlt. Maria ist die Erste, die den Engel sieht, die dem Engel begegnet. Maria, und ist wichtig für uns, ist die Erste, die Jesus begegnet. An solchen Punkten, und das ist der erste Anknüpfungspunkt, an solchen Punkten, wenn wir am Ende sind, kommt Jesus am deutlichsten zu uns, wenn wir am Ende sind und sagen, Herr, ich bin am Arsch. Ende der Vorstellung, ich kann und will nicht mehr. Die tiefsten Gottesbegegnungen in meinem Leben hatte ich in der Verzweiflung. Dort ihn zu suchen, und dann begegnet er einem auf eine Art und Weise, dass man nur noch staunen kann. Interessant ist in dieser Geschichte von Maria, dass Johannes, wenn ihr es lest, schreibt immer von Maria Magdalena oder Maria. Und Maria ist die griechische Form des Namens. Wenn ich sagen würde, wir haben einen Matthew in der Gemeinde, einen Engländer Matthew, aber eigentlich heißt er Matthäus oder Matthias auf Deutsch. Unter Maria, unter dem Namen, war sie in der Stadt bekannt. Und sie kommt zu Jesus, dem Auferstandenen, ohne ihn zu erkennen, so haben wir gelesen, ohne ihn zu erkennen, schüttet sie ihr Herz bei ihm aus. Das muss man sich vorstellen, sie sagt, sie haben den Leichnam von Jesus weggetragen, er ist weg, er ist nicht mehr da. Sag mir, wo habt ihr ihn hingelegt? Weil sie meint, es wäre der Gärtner. Und sie redet mit ihm. Und dann geschieht das Verrückte. Die meisten Übersetzungen machen das leider nicht. Lest die Elberfelder. Dann sagt Jesus zu ihr und spricht sie mit ihrem hebräisch-aramäischen Namen an. Und er sagt zu ihr, Mariam. Deshalb ist sie so tief berührt, weil Mariam, so hat ihre Mutter sie gerufen. Das ist die Mariam. Und am Klang der Stimme erkennt sie ihn. Niemand sagt zu ihr Mariam. Der Name, ihre Mutter und ihr Vater sie gerufen hat. Und dann sagt er Mariam, ich lebe, mit anderen Worten, und du wirst auch leben. Deshalb antwortet sie voller Staunen und sagt, Rabuni, du bist Jesus. Wieder hebräisch-aramäisches Wort. Das ist ganz verrückt, das sind Details, aber die findet man im Bibellesen. Mariam. Ich bin letztes Jahr, einer Frau begegnet aus dem Iran. Ich war in einer Gemeinde im Bayerischen unterwegs und es ist eine Frau aus dem Iran auf mich zugekommen. Ich habe sie gefragt, wie sie heißt. Und dann sagt sie zu mir, manche sagen Miriam zu mir, manche sagen Miri zu mir, verschiedene Namen. Und dann sagt sie, aber richtig heiße ich Mariam. Und dann sagt sie das mit diesem zärtlichen Ton, eigentlich heiße ich Mariam. Und seit dem Tag hat Mariam ein Gesicht für mich und sie sieht so aus. Wenn ich diese Geschichte lese, denke ich an diese Frau, Mariam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Maria Magdalena so ausgesehen hat. Mariam. Ich habe sie gefragt, ob ich das Bild zeigen darf. Sie hat gesagt, egal wo du predigst und wenn es um mich geht, dann zeig das Foto. Ist ja auch eine attraktive Frau, Mariam. Man kann sich das gut vorstellen. Ich habe so einen Spitznamen als Bub gehabt. Meine Mutter hat zu mir, ich heiße Thomas, ich weiß nicht, wie sie drauf kam, hat zu mir Massele gesagt. Massele, also M-A-S-L-E. Man hat den Anfang von To weggelassen, also To und Massele. Und das hat sie zärtlich gesagt. Und wenn ich mir vorstelle, Jesus würde kommen und zu mir sagen, Massele, boah, das wäre der Hammer. Weil niemand sagt mir zu mir Massele, ihr müsst nicht Massele zu mir sagen. Aber er würde es sagen. Und ich glaube, ich würde sagen, Rabuni, Jesus, du bist's, denn das weiß niemand. Unheimlich bewegend, wie aus dieser großen Geschichte eine ganz persönliche wird. Und das ist ja noch typisch, dass sie meint, er wäre der Gärtner. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Denn Adam war der erste Gärtner, im Garten Eden, ihn zu bebauen, zu bewahren. Jesus ist der zweite Adam, der wahre Mensch, der wahre Gärtner. Und alles spielt in einem Garten ab. Hinweis aufs Paradies und. Und nun folgt ein revolutionärer Moment für uns alle. Ein revolutionärer Moment für die ETG Rümlang, für die Christen. Miriam oder Mariam ist der erste Mensch, der irgendjemand anderem sagt, dass Jesus lebt. Mariam ist der Apostel für die Apostel. Muss man sich vorstellen. Mariam ist der Apostel oder die Apostelin für die Apostel. Das ist ein Verfahrensfehler von Jesus. Da hätten Mann her müssen und nicht eine Frau, die zu den Jüngern geht und sagt, er ist auferstanden, glaubt's mir. Jetzt wählt er eine Frau aus in der damaligen Zeit. Ja, hallo Jesus. Verrückt. Verrückt. Diese Mariam wird zum Apostel für die Apostel. Die zweite Geschichte, die dann folgt, die will ich abkürzen. Die zweite persönliche Geschichte ist die Geschichte von Thomas. Und ich liebe diese Geschichte ohne Ende und ich bin meiner Mutter endlos dankbar, dass sie sich meinem Vater gegenüber durchgesetzt hat und gesagt hat, der Bube soll Thomas heißen. Mein Vater wollte einen anderen Namen, meine Mutter hat gesagt, der Bube soll Thomas heißen. Also heißt der Bube Thomas. Die Geschichte von Thomas ist meine Geschichte. Thomas ist ein Zweifler. Die kommen zusammen. Maria, Petrus, er ist auferstanden. Und Thomas sagt, Jungs, ich glaube euch das nicht. Jesus selber hat gesagt, es werden viele falsche Christusse kommen. Wir können niemand trauen. Wir trauen niemand. Und ich glaube das nicht, dass er auferweckt worden ist. Es sei denn, ich kann meine Finger in seine Wundmale legen und in seine Seite, vorher glaube ich nichts. Und dann kommt Jesus, ihr kennt die Geschichte. Jesus verwehrt diesem Zweifler nicht, wonach er gefragt hat. Er kommt und sagt, Thomas, komm her. Lege deine Finger in meine Wundmale und dann vertraue mir. Und der Zweifler ist der Erste, der ein Bekenntnis ablegt und sagt, ziemlich sicher auf den Knien, mein Herr und mein Gott, der Zweifler. Aber nicht, weil ihn Jesus zum Vertrauen prügelt. Er holt ihn dort ab, wo er steht und zweifelt. Und das ist das Wunderschöne an der Geschichte. Wir müssen uns nicht glaubenstechnisch irgendwie hochspulen, Glauben aufbauen. Nein, wir kommen zu Jesus mit all unserem Zweifel. Mein Kollege kam eines Tages ins Büro am Morgen, am Montagmorgen und sagt, Thomas, ich kann nicht mehr glauben. Okay. Pastor, der sagt, ich kann nicht mehr glauben. Ich habe zu ihm gesagt, mit dieser Geschichte im Hintergrund, das darfst du. Du darfst nicht mehr glauben. Jetzt machst du heute frei und dann sagst du in die Welt hinaus, ich glaube nicht mehr. Würdest du wieder gern glauben? Und er sagt, ja, das würde ich. Und auf diesem Weg ist der Jesus neu begegnet. Normal hätte ich sagen müssen, es darf nicht sein, Anfechtung, du musst jetzt glauben, du musst glauben, lies die Bibel, mach was irgendwie, bet oder... Nein, Jesus sagt, ihr dürft so, wie ihr seid, kommen, aber ihr müsst ehrlich sein, ganz ehrlich. Und dann komme ich und ich werde euch begegnen. Mein Herr und mein Gott. Ist unfassbar schön. Diese Weite bei Johannes und der neuen Schöpfung und dann dieses ganz persönlich, du bist gemeint, jeder ist gemeint, jeden spricht er mit Namen an, jeden. Ist Ostern. Der Weite. Petrus hat diese besondere Begegnung, das wissen wir, Petrus, der Jesus verleugnet hat, muss man sich vorstellen. Und Jesus begegnet ihm und hat wahrscheinlich gesagt, Petrus, erinnerst du dich noch zurück, diese 3-4 Tage? Erinnerst du dich noch, wie sie mich verhaftet haben? Wie sie mich geschlagen haben? Wie sie mich gedemütigt haben? Erinnerst du dich, Petrus? Und am Kreuz habe ich die ganze Verlassenheit und Finsternis dieser Welt erlebt, Petrus. Und dann sagt Jesus zu Petrus, liebst du mich? Man muss sich vorstellen, einer, der sein Leben gibt, alles. Und Petrus weiß, was er erlitten hat. Er hat in seinem Leben viele Gekreuzigte gesehen. Und dann sagt er zu ihm, Petrus, liebst du mich? Was kann denn Petrus sagen? Jemand, der so etwas tut für mich, den kann ich nur lieben. Ich kann nur so, wie ich kann. Das kann ich. Das sind extrem erschütternde Geschichten, ganz persönlicher Art. Jesus würde sagen, und das gilt für uns alle, dann fangen wir dort an, wo du bist. Du musst nicht irgendwo besonders sein. Ich komme zu dir in deinen Alltag, in dein Leben und dann beginnen wir dort, wo du bist heute, Thomas, mit deinen Ängsten und Zweifeln. Ich komme zu dir. Ganz persönlich. Und dann beginnen wir neue Welt. Aber vergiss die Weite und vergiss die Größe nicht, dass du nicht in einem persönlichen, privaten, engen Glauben stecken bleibst. Diese Botschaft will gelebt werden, verkörpert werden von uns als Menschen, als Gemeinde. Durch so erneuerte Menschen breitet sich das Christentum aus. Gemeinschaften, die von Gottes Liebe durchdrungen sind. Wenn Jesus König wird und er ist es geworden durch sein Erlösungswerk, dann arbeitet er nicht durch strikte Regeln und Zwang, sondern dann geht das in Erfüllung, was die Propheten vorausgesagt haben. Wir bekommen ein erneuertes Herz, ein Herz, das so lieben kann, wie Jesus geliebt hat. Ein neues Herz, das sich hingibt. Und dann entstehen Gemeinschaften, das kann man so sagen, deren Herzschlag Vergebung ist. Und durch Vergebung kann etwas neu werden. Vergebung eröffnet Zukunft. Wir bleiben dabei stecken, meinen, Vergebung erledigt die Vergangenheit. Vergebung eröffnet Zukunft. Wenn ich meine Frau belogen habe und sie vergibt mir das, dann eröffnet das Zukunft. Wir können wieder miteinander leben. Wir können es wieder wagen. Wir können wieder miteinander weitergehen. Vergebung eröffnet immer Zukunft. Das ist eine andere Denke als, okay, erledigt, abgehakt. Das ist so ein Strafprinzip, so ein Rechtsprinzip. Nein, Vergebung eröffnet Zukunft. Deshalb hat Jesus bezahlt. Vergebung bringt das Leben des Himmels auf die Erde und Gottes Zukunft in die Gegenwart. Ich fasse das Ganze zusammen, wie Paulus es schreibt. Paulus sagt, so, jetzt brauche ich die drittletzte Folie, jetzt bin ich da, nein. Gehen wir noch einen Schnelldurchgang. Schöne Mariam. Paulus sagt, übersetzt hier, willkommen daheim, eine wunderschöne Übertragung, den kann ich jedem ans Herz legen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Luther übersetzt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Aber wir müssen das immer mit der Schöpfung in Verbindung bringen. Der Mensch ist laut Schöpfungsbericht dazu prädestiniert, auserwählte Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Wenn wir zurückkommen und wahre Menschen werden, dann werden wir unseren Auftrag bewusst wieder langsam, Schritt für Schritt im Weizenkorn und wachstümlich wahrnehmen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden, die sagen, Jesus, ich nehme deine Vergebung an, damit meine Vergangenheit erledigt ist, aber vor allen Dingen, dass Zukunft möglich wird, dass Zukunft eröffnet wird. damit ich aus der Beziehung zu Gott leben kann. Das ist Zukunft. Und damit diese Welt wieder etwas von der Nähe Gottes erfährt. Jemand hat gesagt, in einem Wort alles zusammengefasst, worum es im christlichen Gott geht, sagt er dann, würde ich Nähe sagen. Nähe zwischen Gott und Menschen und Mensch und Mensch. Darum geht's. Versöhnung, Wiederherstellung zwischen Gott und uns, Nähe und zwischen uns untereinander. Ihr habt das ja irgendwie in eurem Slogan, füreinander sorgen und miteinander unterwegs sein. So, bin ich durch. Der große Bogen, die große Zukunft und mein kleines Leben. Und der Jesus, der neue Welt schafft oder wiederherstellt, kommt ganz persönlich zu mir, sagt Thomas. Bist du bereit, mit mir zu leben? Bist du bereit, dir vergeben zu lassen, damit du mit mir leben kannst? Und damit du Gottes Liebe in dieser Welt leben kannst? Bist du bereit? Ich habe gesagt, ja, ich bin bereit. Amen.